Sie doch nicht zu
erwarten. Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Heute möchte ich über Petitionen sprechen, was Petitionen sind, wie man mit Petitionen umgeht, was aus Petitionen vielleicht auch werden kann. Und dafür habe ich heute zwei Gäste bei mir im Podcast. Zum einen Angelika Penzig von Winter. Frau Penzig von Winter war lange Jahre Ministerialdirigentin und im Bundestag als Leiterin der Unterabteilung Petitionen und Eingaben tätig. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Außerdem haben wir Corinna Rüffer hier. Corinna Rüffer ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete aus Trier, Leiterin der AG Petition der Grünen und Obfrau im Petitionsausschuss. Also zwei Frauen hier im Podcast, die sicherlich einiges zu Petitionen zu sagen haben. Herzlich willkommen, Frau Rüffer.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich möchte vielleicht mal so anfangen, wie wir gerade eben im Vorgespräch schon angefangen haben. Sie sind gerade reingekommen, Frau Rüffer, und haben gesagt, es ist die Woche der Petition. Können Sie vielleicht kurz erklären, warum die Woche der Petitionen ist?
Also ehrlich gesagt sollte im Deutschen Bundestag eigentlich jede Woche die Woche der Petitionen sein, weil jede Woche die Woche der Bürgerinnen sein sollte. Aber es gibt so eine Woche im Jahr, die ist besonders wichtig für uns, weil an einem Tag wird der Jahresbericht übergeben. Das ist so die statistische Sammlung, da wird zusammengetragen, was es an Eingaben gegeben hat und so weiter. Also ein Jahresbericht, der wird übergeben an die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das ist gestern gewesen und traditionell gehen dann die Obleute der Fraktionen weiter zur Bundespressekonferenz und beantworten der Öffentlichkeit Fragen zu dem Thema. Und in dieser Woche ist es so, dass heute in wenigen Stunden dann die Plenardebatte zu dem Thema stattfindet und jetzt noch dieser Podcast. Also mehr Woche der Petitionen kann ja eigentlich nicht sein.
Sehr schön, dass Sie den Podcast auch mit in die Woche der Petitionen mit reinzählen. Wir haben jetzt schon ganz oft das Wort Petitionen gesagt. Frau Penzig, Frau Winter, vielleicht können Sie ein paar einleitende Worte dazu sagen. Was sind eigentlich Petitionen?
Sehr gerne. Eine Petition ist ganz einfach gesprochen eine Eingabe, mit der eine Bitte oder Beschwerde an den Bundestag herangetragen wird. Das kann in eigener Sache sein, aber auch für andere oder sogar im allgemeinen Interesse. Die Petition-Eingabe muss sich richten auf ein Handeln oder Unterlassen, was sozusagen in die Zuständigkeit des Bundes fällt und auch des Bundestages bzw. der Bundesregierung. Das heißt, sie kann darauf gerichtet sein, das Handeln zum Beispiel eines Bundesministeriums oder einer nachgeordneten Behörde zu überprüfen, nicht aber wegen des Grundsatzes der Gewaltenteilung ein Gerichtsurteil zu überprüfen oder gar abzuändern. Es gibt ungefähr zu zwei Dritteln Anliegen, die im eigenen Interesse in einem Individualfall vorgetragen werden und ungefähr ein weiteres Drittel, da spricht man dann eben nicht von Beschwerden, sondern von Bitten, richten sich auf die Schließung einer Gesetzeslücke oder die Verabschiedung eines neuen Gesetzes, die Abänderung eines bestehenden Gesetzes sind also auf gesetzgeberisches Handeln ausgerichtet.
Und was ist da vielleicht der Unterschied zu dem, was wahrscheinlich mehr Leute kennen oder was viele Leute kennen, was zum Beispiel OpenPetition.org machen oder andere Petitionsplattformen wie Campact, die ja auch Petitionen sammeln? Wo ist da der Unterschied zu dem, was Petitionen beim Deutschen Bundestag sind?
Wir sagen immer, wenn man Wert darauf legt, dass das eigene Anliegen tatsächlich nicht nur mit einer Unterschrift sozusagen beglaubigt wird, sondern dass es entgegengenommen, geprüft und beschieden wird, dann muss man sich an den Bundestag wenden. Das ist also sozusagen diese offizielle Terminologie, wie wir sie auch im Grundgesetz und in dem Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Bundestages finden. Das heißt, wenn ich bei Open Petition oder Change.org eine Petition unterschreibe, dann ist das vielleicht ganz nett, dass die entsprechende Organisation sagen kann, wir haben hier 400.000 Bürger hinter uns, aber zunächst einmal passiert nichts weiter. Es sei denn, die Organisatoren übergeben das vielleicht der Ministerin oder dem Minister. Aber damit ist noch lange nicht gewährleistet, dass dieses Anliegen auch tatsächlich gründlich geprüft wird und dass diejenigen, die das Anliegen eingereicht haben, einen Bescheid, also eine Antwort erhalten. Das gibt es nur beim Bundestag.
Okay.
Das stimmt.
Das gibt's nur beim Bundestag. Jetzt stelle ich mir vor, ich als Bürger, Bürgerin möchte eine Petition einreichen. Wie konkret würde das funktionieren? Können Sie mich vielleicht so ein bisschen durch die Schritte durchführen, Frau Rüffer?
Ja, klar. Das ist eigentlich ein ganz niedrigschwelliges Recht, das sich aus Artikel 17 des Grundgesetzes herleitet, wie Frau Penzig von Winter gerade ausgeführt hat. Also es gibt keine formalen Vorgaben dafür. Also es ist so, dass wir Petenten haben, die ihre Bitten oder Beschwerden handschriftlich einreichen. Es gibt Petenten, die sich sogar von Rechtsanwälten begleiten lassen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben dann die Aufgabe, aus dem, was uns als Schriftsatz vorliegt, herauszulesen, worin sozusagen die Kernforderung oder der Kernvorschlag des jeweiligen Petenten besteht. Ja, und dann gibt es noch die öffentlichen Petitionen. Da gibt es sozusagen ein paar Zeilenangaben, die man zu beachten hat. Die Begründung darf eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Da ist es so, dass wir uns selber Regeln gegeben haben, unter welchen Voraussetzungen wir diese öffentlichen Petitionen dann auch veröffentlichen, in dem Sinne, dass dann Mitzeichnungen gesammelt werden können. Da kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Genau, aber im Prinzip ist das ein Recht, das jeder Mensch, also es hängt auch nicht an der Staatsbürgerschaft oder am Wohnort, jeder Mensch also hat, dass man sich sehr leicht zunutze machen kann. Das ist gerade das Positive an dem Verfahren der Petitionen.
Okay, ich habe jetzt also eine Petition eingereicht. Was, beziehungsweise vielleicht da eine kurze Frage vorab, aus reinem Interesse, zählt per Mail auch als in Schriftform eingereicht?
Nicht mit einer einfachen Mail. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch noch mal in der Zukunft diskutiert werden muss, weil natürlich im digitalen Zeitalter, in dem wir uns ja inzwischen befinden, sehr viel über E-Mail läuft und das den Zugang auch noch mal deutlich erleichtern würde und eben bei Change.org und Open Petition das entsprechend niedrigschwellig zu erreichen ist, dass man da seine Unterschrift leisten kann. Bei uns ist es so, dass Schriftformerfordernis, das auch im Grundgesetz verankert ist, setzt voraus, dass es eben ein geschriebener Text mit einer handschriftlichen Unterschrift sein muss, der dann allerdings auch per Postkarte, per Fax übermittelt werden kann. Eine einfache E-Mail reicht nicht. Was allerdings schon inzwischen auch sehr viel genutzt wird, ist eben das entsprechende Internetportal, was wir haben, was Frau Rüffer ja auch gerade erwähnte. Das existiert seit 2005. Da muss man sich registrieren. Das ist also schon doch eine gewisse Hürde und darum wird darüber auch noch mal zu diskutieren sein. Dieses Internetforum oder diese Internetplattform hat aber mittlerweile 5,2 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer, ist damit eins der beliebtesten und am stärksten nachgefragten Online-Angebote des Bundestages. Und wenn man sich dort einmal registriert hat, dann kann man eben auch über diese Plattform Petitionen einreichen. Und wenn man, was Frau Rüffer ja auch schon angesprochen hat, sie einreicht mit der Bitte um Veröffentlichung und dieser Bitte nachgegeben oder entsprochen wird, dann können dort andere auch mitzeichnen. Dann kann man da so ähnlich Unterschriften sammeln wie bei den anderen privaten Plattformen. Und es ist angehängt ein Forum, damit sich Bürgerinnen und Bürger, Interessierte, dann auch über das jeweilige Thema austauschen können.
Ich hatte vorhin, bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, kurz nachgeschaut. Es sind aktuell 96 Petitionen in Mitzeichnung. Welchen Unterschied macht es denn, ob eine Petition in Mitzeichnung ist, beziehungsweise ob dann Unterschriften kommen, beziehungsweise wie viele Unterschriften dann tatsächlich unter diese Petition kommen? Was ist vielleicht der Vorteil oder welchen Unterschied macht das?
Ja, also die Mitzeichnung ist eben eine Möglichkeit für andere, die jetzt keine Petition zu diesem Thema eingereicht haben, aber zum Ausdruck zu bringen, dass sie das Anliegen voll und ganz unterstützen. Und je mehr Unterschriften oder Mitzeichnungen eine Petition erhält, desto stärker wird denjenigen, die sich dann damit zu befassen haben, natürlich bewusst, dass das kein einzelnes Anliegen ist, sondern viele Menschen umtreibt. Wir hatten, da hatte ich auch noch mal nachgeschaut im Jahresbericht, im letzten Jahr zum Beispiel 722.000 Mitzeichnungen. Das ist ja doch schon eine enorm hohe Zahl. Und es ist so, dass wenn es innerhalb jetzt einer Frist von 6 Wochen, das ist im letzten Jahr von 4 auf 6 Wochen heraufgesetzt worden, damit man etwas länger Zeit hat, Unterschriften, Mitzeichnungen zu sammeln. Wenn man also in dieser Zeit ein Quorum erreicht von 30.000, auch hier eine Erleichterung, vorher waren es 50.000, dann führt der Ausschuss in aller Regel eine öffentliche Sitzung durch, zu der er auch den Petenten oder die Petentin einlädt und jeweils aus dem entsprechenden Ministerium den parlamentarischen Staatssekretär oder die parlamentarische Staatssekretärin. Und das wird dann auch jeweils übertragen im Bundestagsfernsehen. Außerdem haben wir dann häufig auch Pressebegleitung. Das heißt, eine solche öffentliche Petition, wenn sie denn auf entsprechendes Interesse stößt, ist eine wunderbare Möglichkeit, ein Anliegen auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und sozusagen auch ein Mobilisierungsinstrument.
Okay. Also es lohnt sich grundsätzlich, Petitionen zur Mitzeichnung rauszustellen, sofern sie sich denn dafür eignen. Jetzt wäre die Frage, was passiert denn vielleicht im Anschluss an eine öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses, beziehungsweise wie wird denn so eine Petition eigentlich bearbeitet?
Ja, kann ich auch gerne zunächst mal antworten, bevor Frau Rüffer aus eigener Betroffenheit vielleicht berichtet, wie die Petition dann bei ihr landet und sozusagen auf der politisch-parlamentarischen Ebene von den gewählten Abgeordneten weiter bearbeitet wird. Bei uns ist es natürlich so, dass wir als Ausschusssekretariat und in der Unterabteilung, das sind immerhin 80 Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, zunächst mal, wie es Frau Rüffer ja auch schon gesagt hat, den Inhalt im Einzelnen sichten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt banal an, aber es gibt ja auch diejenigen, die doch relativ verworren schreiben und wo man erst einmal herauskristallisieren muss, was ist denn das eigentliche Anliegen? Da hören wir gegebenenfalls auch nochmal nach. Es gibt also durchaus auch Kontakt zu den Petentinnen und Petenten. Dann wird zugeordnet sozusagen in die Zuständigkeit, welches Ministeriums das Anliegen fällt, wenn es denn nur eines ist. Manchmal sind es ja auch mehrere. Und dann wird dieses Ministerium um eine Stellungnahme gebeten. Das gehört ja auch zu den Rechten des Petitionsausschusses, dass er Akteneinsicht verlangen kann. Er könnte sogar Zutritt zu Einrichtungen des Bundes verlangen. Aber in aller Regel geht es weiter mit einem Auskunftsersuchen, mit der Bitte um Stellungnahme. Und wenn denn diese Stellungnahme eingegangen ist, dann leiten wir die Petition zusammen mit der Stellungnahme in das sogenannte Berichterstatterverfahren über. Und Berichterstatter, Berichterstatterinnen sind mindestens 2 Abgeordnete, jeweils einer oder eine aus der Koalition, also Regierungsfraktionen und eine aus der Opposition. Und dort wird das Ganze dann eben einer, ja, nicht nur juristischen Bewertung, denn das ist ja das, was wir sozusagen als Vorleistung erbringen, sondern einer politischen Bewertung unterzogen, häufig dann auch von dem Berichterstatter oder der Berichterstatterin in der eigenen Fraktion oder mit den Facharbeitskreisen rückgekoppelt. Und das kann dann sicherlich uns sehr viel besser Frau Rüffer erläutern.
Genau, jetzt komme ich nämlich ins Spiel, weil das sind ja Verfahrensschritte, wo der oder die normale Abgeordnete eigentlich wenig Einblick hat. Also es ist immer ganz toll, wenn sie ihre Türen öffnen und ja die Abgeordneten einladen, aber auch die Büros, denn die machen ja ganz viel der Arbeit. Also man muss sich vorstellen, ich habe so einen eigenen Schrank im Büro und der ist quasi ständig gefüllt mit Akten, also mit Petitionen. Das ist eine ganze Menge Arbeit und natürlich steckt hinter jeder Petition, es gibt auch so Larifari-Sachen oder so, da abwegige Forderungen, aber im Kern geht es wirklich in der Regel entweder um vernünftige Vorschläge oder um ernsthafte Problemlagen. Also viele unserer Petentinnen sind in Kämpfen und Auseinandersetzungen, manchmal jahrelang mit Behörden, Verwaltungen. Es geht um sehr lebensnahe Themen, die wir behandeln. Ja, also dem Deutschen Bundestag wird ja oft oder der Politik insgesamt vorgeworfen, irgendwie abgehoben zu sein und Petitionen erden. Und die kann man auch sozusagen fachpolitisch an vielen Stellen sehr, sehr gut einsetzen. Und jetzt muss man, glaube ich, einmal deutlich machen, dass die Bearbeitung einer Petition in den Büros der Berichterstattenden nicht davon abhängt, wie viele Unterschriften da zusammenkommen, wie häufig so eine Petition mitgezeichnet wird, sondern es ist so, dass auf der Ebene des Ausschussdienstes, der Stellungnahmen und so weiter, dass alles, diese ganze Arbeit wird gemacht, unabhängig davon, ob eine Petition veröffentlicht wurde und über 30.000 Unterstützerinnen gewonnen hat, generiert hat, sondern jede Petition wird grundsätzlich erstmal in gleicher Weise bearbeitet und ernsthaft in das Verfahren gebracht. Und was wir sehr häufig sehen, ist, dass einzelne Abgeordnete, wir haben ja alle Schwerpunkte. Wir sitzen nicht nur im Petitionsausschuss, sondern eben auch in den jeweiligen Fachausschüssen, in meinem Fall im Ausschuss für Arbeit und Soziales vor allen Dingen so. Und ich beschäftige mich mit Themen der Inklusion, ja. Und das sind Fragestellungen, die haben, ja, wir haben große Schnittstellen zum Gesundheitssystem, Reha-System, Eingliederungshilfe etc. Da bestehen so diese Leute, die eine Beeinträchtigung haben, die sind halt häufig in der Situation, mit Behörden irgendwie zu tun haben zu müssen, Anträge zu stellen, das immer wieder und so. Und jetzt gucken wir uns das in diesen Fällen sehr, sehr ernsthaft an und nutzen dann, das können wir nicht in jedem Fall tun, wir bewerten ein bisschen nach sozusagen Härte des jeweiligen Falls, Möglichkeiten, die wir haben, Abhilfe zu schaffen und so weiter. Wir haben ganz viele Instrumente. Das ist was ganz Besonderes in diesem Ausschuss, ne? Wir können zusätzliche Stellungnahmen einholen. Wir können Akteneinsicht einfordern, wie Frau Penzig von Winter gerade ausgeführt hat. Wir können Berichterstattergespräche beantragen. Ja, und da sagen, wir hätten gerne das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf der Arbeitsebene oder auf der politischen Ebene des Staatssekretärs oder so und würden gerne mit den Fachleuten diskutieren, können wir in diesem Fall und grundsätzlich, falls es um Lücken im Gesetz geht, können wir Abhilfe schaffen oder nicht. Das kann man in keinem anderen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Da haben wir riesige Anhörungen, die sich beziehen auf einzelne Gesetzesvorhaben in der Regel der regierenden Fraktion. Was wir hier machen können, ist in einem kleinteiligen Rahmen, aber auch in einem sozusagen grundsätzlichen Rahmen tatsächlich an Themen zu arbeiten, die ansonsten im politischen Prozess keine Beachtung finden könnten. Das habe ich zum Beispiel in der letzten Sitzungswoche in zwei Fällen gemacht. Und wir arbeiten auch insofern anders in diesem Rahmen, als es eben nicht darum geht, dass hier Mehrheitsverhältnisse automatisiert abgebildet werden. Also wir arbeiten nicht so, die einen sind die Regierung und die haben von vornherein die Mehrheit und die anderen sind die Opposition, die können sich beklagen, sondern im optimalen Fall, und das gelingt in vielen Fällen, ist es so, dass wir uns als Abgeordnete dahinsetzen und tatsächlich überlegen, wie können wir hier dem Petenten gerecht werden. Manchmal werden wir dem gerecht, indem wir sagen, wir teilen das Anliegen einfach nicht. So, das ist auch eine ehrliche Antwort, völlig legitim. Und in anderen Fällen, und das dauert manchmal sehr lange Zeit, also ich habe Petitionen auch über Jahre begleitet, die wir dann zu einem guten Abschluss gebracht haben in unterschiedlichen Politikbereichen. Es dauert manchmal lange, aber wir kommen oft zum Ergebnis. Und ehrlich gesagt, was mir auffällt, ist, wie häufig es eigentlich gelingt, am Ende des Tages irgendwann auch zur Gesetzgebung zu kommen. Ja, also tatsächlich Gesetze zu verändern. Also das heißt, dass so ein Petent nicht einfach ein kleines Licht ist im Getriebe, sondern durchaus auch die Möglichkeit hat, richtig was zu verändern. Und das ist halt großartig, ne? So, und das sind nur die Einzelpetitionen. Da geht es noch gar nicht um die öffentlichen.
Haben Sie da vielleicht ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren, wie aus so einer Petition auch mal ein Gesetz oder eine Gesetzesänderung werden kann?
Mhm. Ja, verschiedene. Also ich muss jetzt gerade einmal überlegen, in der letzten Sitzungswoche nach dem Bruch der Ampelkoalition, das war im Februar, sind zwei Gesetze noch verabschiedet worden. Das ist ja besonders, wenn es keine Regierung mehr gibt. Das heißt, das Parlament hat für Mehrheiten gesorgt und in diesen beiden Fällen einstimmig. Da ging es einmal um das Thema Mutterschutz bei Fehlgeburten. Und das andere Thema war Versorgung mit Hilfsmitteln von Kindern mit Behinderungen. So. Und das ist ein Thema, das mich über viele Jahre wirklich begleitet hat. Also es gab eine Familie in Bayern mit einem kleinen Sohn, der damals 5 Jahre alt gewesen ist. Interessanterweise sind die beiden Eltern dieses Kindes sind beides Mediziner. Also die kennen sich eigentlich aus. Die hatten auch schon Kinder. Und dann kam dieses tolle Kind dann dazu mit seiner Beeinträchtigung. Und dann haben die festgestellt, dass sie über Jahre, anstatt irgendwie Zeit mit diesem Kind zu verbringen, abends immer da gesessen haben, um Anträge zu stellen, Widersprüche, mit Rechtsanwälten Kontakt zu haben. Das ist wirklich eine grausame Sache so. Diese Familie hatte die Ressourcen, sich zu überlegen und zu sagen, wir akzeptieren das so nicht mehr. Dann haben die sich hingesetzt und haben eine Petition geschrieben. Haben dann auch Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Petition gemacht. Ne? Ist erstmal über bayerische Regionalmedien gelaufen und so weiter. Die haben dann aber ein Netzwerk eingesammelt von Leuten, die fachlich, also Medizinerinnen, die aus dem Bereich der Eingliederungshilfe kamen, aber auch andere Familien, die eben in derselben Lage gewesen sind, die haben sich zusammengetan, die haben ein Netzwerk gebaut und die haben kontinuierlich an dieser Petition gearbeitet. Ja, die haben Veranstaltungen gemacht, parlamentarische Frühstücke, die haben mit den Fachabgeordneten geredet und so weiter. Und wir haben natürlich als Berichterstatterin von unserer Seite diese Petition immer weiter bearbeitet, haben immer weiter Stellungnahmen eingeholt und so. Und irgendwann war die Zeit reif. Wir haben dieses Thema implementieren können im Koalitionsvertrag der Ampel damals und haben dann sozusagen Schritt für Schritt für Schritt ein Gesetz auf den Weg bringen können, das dann auch über die Fraktionsgrenzen hinweg mitgetragen worden ist. Und ich kann Ihnen sagen, die Leute, die daran beteiligt waren, die sind nicht politikverdrossen jetzt. Die sagen, das war eine verdammt anstrengende Zeit, aber wir spüren, dass wir was erreichen können, wenn wir uns zusammentun. Und das ist total wichtig.
Das ist natürlich eine wirklich schöne Geschichte darüber, dass tatsächlich Petitionen auch was bewegen können. Jetzt vermute ich, das ist eine reine Vermutung, kein Wissen, dass die meisten Petitionen nicht ganz solche Erfolgsgeschichten sind. Was passiert denn so mit den meisten Petitionen? Oder was sind denn sonst für Möglichkeiten, wie Petitionen bearbeitet bzw. abgeschlossen werden können?
Sollen wir uns da nochmal ergänzen?
Ja, gerne. Dann würde ich nämlich nochmal berichten, dass Sie in der Tat recht damit haben, dass in einer nicht so hohen Zahl von Fällen direkt eine Petition positiv beschieden werden kann. Das ist in der Tat so. Aber ich glaube, uns gemeinsam ärgert es immer, wenn der Blick darauf verengt wird. Denn man muss sehen, dass zu diesen, ich kann es ja sagen, 8% der Fälle, in denen eben direkt der sogenannte P-Bescheid am Ende des Verfahrens steht, nochmal ungefähr 35% kommen, wo eben bereits außerparlamentarisch ein Anliegen erledigt werden kann, in dem von Seiten des Ausschusssekretariats eben ja zugehört, ein Rat gegeben, eine Auskunft erteilt wird, jemandem gesagt wird, wohin er sich, sie sich mit dem Anliegen zuständigerweise, zuständigkeitshalber richten kann oder wir manchmal auch Material überweisen. Wir dürfen natürlich keine Rechtsberatung durchführen, das ist ganz klar, aber es gibt ja auch vieles unterhalb dieser Schwelle. Dann gehen auch mit ein in die Statistik die Fälle, in denen der Petitionsausschuss überhaupt nicht zuständig ist. Ich hatte vorhin eben verwiesen auf ja, das Anliegen, dass Gerichtsurteile kassiert, abgeändert werden, aber wir bekommen auch häufig reine Meinungsäußerungen, anonyme, verworrene, beleidigende Zuschriften. Auch die werden nicht bearbeitet und ich würde sagen, zu Recht nicht bearbeitet. Aber es kommen dann eben die Geschichten dazu, die Anliegen dazu, von denen ja auch Frau Rüffer berichtete, wo der Ausschuss und das eben ganz häufig deutlich fraktionsübergreifend und nicht beschränkt auf die Regierungsmehrheit der Ansicht ist, hier ist etwas dran, hier müsste etwas geschehen. Und dann kommt es zu den sogenannten entweder Berücksichtigungs- oder Erwägungsbeschlüssen. Und das heißt, dass sozusagen der Ausschuss, beziehungsweise der Ausschuss ist ja nur das beschlussvorbereitende Gremium, das geht alles immer noch mal ins Plenum und das Plenum beschließt das dann und dass dann eben der Bundesregierung verdeutlicht wird und ein Berücksichtigungsbeschluss wird zum Beispiel von der Bundestagspräsidentin dem Bundeskanzler zugestellt. Das hat also auch dann einen sehr hohen Stellenwert, wird dann natürlich an das zuständige Ministerium weitergegeben, dass klar gemacht wird, wir teilen das als Parlament, das Anliegen dieses Petenten, dieser Petentin und wir erwarten, dass ihr hier Abhilfe schafft und euch überlegt. Und beim Erwägungsbeschluss ist es ein bisschen zurückgenommen. Da heißt es dann eben nicht, wie ihr Abhilfe schafft, sondern wie ihr hier eine Lösung finden könntet. Und dann ist das jeweilige Ministerium dazu verpflichtet, innerhalb von 6 Wochen beziehungsweise einem Jahr bei den niedrigeren Beschlüssen Stellung zu nehmen, was sie denn, wie sie jetzt den Sachverhalt einschätzen, was sie unternommen haben, um eben diese vom Parlament geforderte Abhilfe auch tatsächlich umzusetzen. Und ich denke, das ist schon ein sehr wirkmächtiges Instrument, wo eben auch nochmal klargestellt wird, das Parlament ist der Souverän und hier wird sozusagen auch Regierungskontrolle ausgeübt, indem man eben den entsprechenden Bundesministerien und zwar gegebenenfalls auch denjenigen der eigenen Couleur verdeutlicht, also so wie ihr euch da verhalten habt in diesem Fall oder so wie da eure Stellungnahme ausgefallen ist, das sind wir als Parlament nicht bereit zu akzeptieren.
Und also wir sind in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal so weit gegangen, dass wir auch Bundesminister in den Ausschuss zitiert haben, in Anführungszeichen. Und das, finde ich, ist mehr als ein wichtiges Symbol. Also wir haben natürlich ein Interesse daran als Petitionsausschuss, dass das gesamte Parlament auch Kenntnis davon erlangt, was wir da tun in unseren Ausschusssitzungen. Ne? Also es werden jede Woche, es ist immer donnerstags, werden immer so Sammelübersichten abgestimmt. Das ist natürlich eine ziemliche Blackbox. Ja? Also da heben die Abgeordneten die Hand, ohne genau zu wissen, was verbirgt sich denn unter diesen 100 Eingaben, die da gerade abgestimmt werden. Und wir ziehen regelmäßig diejenigen raus, die übereinstimmend mit hohem Votum, also Erwägungs- und Berücksichtigungsvotum versehen worden sind und stellen die dem gesamten Parlament vor. Und wir stellen immer wieder fest, dass wir dann so erstaunte Rückmeldungen bekommen und dass viele Abgeordnete sagen, boah, wir haben überhaupt nicht gewusst, was für eine Arbeit ihr eigentlich leistet. Und das ist ganz wichtig, das nochmal transparenter zu machen, auch was die Wirksamkeit anbelangt am Ende des Tages. Ne?
Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den wir vorhin im Prozess kurz, denke ich zumindest, übersprungen haben. Nämlich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber nachdem die Berichterstatter sich mit der Petition befasst haben, sich überlegt haben, was damit passiert, wird das, denke ich doch, im Petitionsausschuss abgestimmt und dann als Beschlussvorlage ans Plenum gegeben. Und dann ist es quasi aktenkundig und offiziell.
Genau.
Jetzt wäre für mich noch die interessante Frage, wie gestaltet sich denn so die Arbeit zwischen den Abgeordneten im Petitionsausschuss? Es gibt ja Ausschüsse, die sind bekannt dafür, dass sie recht konfrontativ sind, dass es dann eine ganz klare Trennung zwischen Opposition und Regierungsmehrheit auf der anderen Seite gibt. Wie funktioniert das im Petitionsausschuss? Ist das themenabhängig oder ist das eher ein konsensuales Miteinander?
Also ich würde sagen, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Also es hängt von Themen ab. Also es gibt natürlich Themen, wo einfach Rauch im Raum steht. Ja, also da gibt es einfach unterschiedliche Interessenlagen, Einschätzungen und so weiter und die wird auch eine Petition nicht überbrücken. So. Dann gibt es aber Themen, wo man eine Übereinstimmung erzielen kann, einfach weil ein Petent nachvollziehbar nachgewiesen hat, dass eine Problemlage besteht und also oder er oder sie ungerecht behandelt worden ist oder so. Da gibt es dann eher so ein empathisches, gemeinsames Suchen nach Lösungen. Und wenn man es davon mal abstrahiert, geht es natürlich auch um politische Stimmungen und Haltungen insgesamt. Also über die Legislaturperioden, Sie haben ja gesagt, ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und die Arbeit des Petitionsausschusses ist nicht statisch stehen geblieben, sondern die hat sich weiterentwickelt. Und da würde ich einmal sagen, ganz persönlich, ich habe in der Ampel gelitten, fachpolitisch. Also es war wirklich keine besonders schöne Zeit, darf ich ja mal in dem Rahmen sagen. Aber im Petitionswesen haben wir eine ganze Menge von der Stelle gebracht. Also da war das ein wirklich gedeihliches Zusammenarbeiten zwischen den Koalitionspartnern, aber auch mit der Verwaltung. Und da kann ich an der Stelle, darf ich ja immer sagen, ein ganz großes Kompliment an Frau Penzig von Winter richten, weil die hat da richtig frischen Wind reingebracht, ja. Und wir hatten ein ganz kollegiales Miteinander. Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir das Petitionswesen über den Einzelfall hinaus stärken können. Wir haben das Quorum abgesenkt. Wir waren fast so weit, dass wir auch bei der 100.000er-Marke dazu gekommen wären, dass solche wirklich stark getragenen Petitionen Gegenstand in Parlamentsdebatten werden. Wir haben wirklich überlegt, wie wir in einer Zeit, wo die Demokratie ja angegriffen wird, dieses Instrument der Petition zu einem echten Instrument der Bürgerbeteiligung weiterentwickeln können. Das war richtig eine Freude in der Zusammenarbeit und ich lebe in der großen Hoffnung, dass das jetzt auch nach vorne getragen wird und nicht rückabgewickelt wird. Also das heißt, der Petitionsausschuss ist auch so was wie ein Organismus, ja. Also es gibt nicht eine Kultur, die sich über die Legislaturperioden fortsetzt, sondern es liegt an den handelnden Akteuren zu aller Vorderst, ja, was wir daraus machen.
Dann können wir jetzt tatsächlich mal ein Stückchen zurückgucken und schauen, Sie haben es gerade eben kurz angesprochen, was hat sich denn in den letzten 10, 15 Jahren im Petitionswesen geändert? Aus meiner, sagen wir mal, naiven Perspektive würde ich sagen, wahrscheinlich ist es weitgehend ähnlich geblieben, aber ich glaube, Sie werden mich gleich eines Besseren belehren.
Im Grunde genommen ist es schon so, denn unsere rechtlichen Grundlagen haben sich ja nicht geändert. Der Petitionsausschuss existiert von Beginn an, ist übrigens einer der vier im Grundgesetz verankerten Ausschüsse, neben dem Auswärtigen, dem Verteidigungsausschuss und dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, was ja schon zeigt, dass ihm eine besondere Bedeutung zukommt. Und auch das Regelwerk mit dem Grundgesetz, dem bereits erwähnten Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses und den Verfahrensgrundsätzen, die sich dieser gegeben hat, aber auch der GOBT, haben sich im Wesentlichen ja nicht geändert oder haben sich nicht geändert. Aber das Gelebte hat sich natürlich geändert. Ich glaube, ein ganz entscheidender Einschnitt war natürlich das Jahr 2005, als wir einen Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen sind und die zuvor auf das schriftliche Einreichen einer schriftlichen Petition beschränkte Möglichkeit erweitert wurde, um die Internetplattform und die Möglichkeit, eben elektronisch Petitionen einzureichen und dann vor allen Dingen auch veröffentlichen zu lassen, von anderen mit unterzeichnen und mitdiskutieren zu lassen. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung breitere Beteiligung, mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Transparenz und eben Modernisierung insgesamt. Interessanterweise hat das nicht dazu geführt, ich habe es mir nochmal angeschaut, dass die Zahl der Petitionen dadurch jetzt deutlich sich erhöht hätte. Das heißt, auch früher haben es Bürgerinnen und Bürger vermocht, ihre Anliegen eben damals noch handschriftlich oder jedenfalls maschinengeschrieben mit handschriftlicher Unterschrift an das Parlament heranzutragen. Aber wie gesagt, gerade diese Möglichkeit mitzuzeichnen und auch zu diskutieren, in einem moderierten Rahmen zu diskutieren. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und die Moderation wird hier auch immer wichtiger, weil, und das ist, glaube ich, auch dann doch eine Entwicklung, die man insgesamt ja auch gesellschaftlich beobachtet, wir feststellen müssen, dass es längst nicht immer eine sachliche, wertschätzende Diskussion untereinander ist, sondern dass mehr und mehr Beiträge eingestellt werden, die eben Verstöße auch gegen unsere Netiquette, wie wir es nennen, beinhalten, wo die Moderatorinnen dann eben eingreifen müssen, bis hin zu echter Hate Speech. Und dazu kann bestimmt dann auch Frau Rüffer noch mal was sagen, da sie als Abgeordnete, grüne Abgeordnete, davon noch mal ganz anders betroffen ist als wir. Aber das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen, denn man möchte ja gerne den Bürgerinnen und Bürgern die Plattform bieten, auf der sie niedrigschwellig eben das, was sie bewegt und auch Anliegen von allgemeinem Interesse miteinander diskutieren können. Aber wenn das dann eine solche Form annimmt, wird es natürlich sehr schwierig. Das ist das eine. Das andere, dass natürlich im Laufe der Zeit man immer wieder merkt, oder gesellschaftspolitische Tendenzen sich auch im Petitionswesen niederschlagen. Das ist zum einen eben zu bemerken an den Themen, die dann auch, zu denen die meisten Petitionen eingehen. Während der Corona-Zeit war das zum Beispiel dann eben die Impfpflicht, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da wurden wir sozusagen überflutet. Zu Zeiten des Heizungsgesetzes kam eben sehr vieles dazu. Aber auch wie so die gesamtgesellschaftliche Stimmung ist, merkt man den Petitionen häufig an. Insofern sind sie aber für die Abgeordneten auch ein Seismograf, der sie erkennen lässt, wo drückt denn der Schuh und wie ist denn die Stimmung im Lande so allgemein. Und wie gesagt, ich denke, dazu kann Frau Rüffer aus politischer Sicht nochmal bestimmt einiges beitragen, was wir dann nicht so mitbekommen, denn ich weiß, dass Petentinnen und Petenten häufig auch direkt den Kontakt zu den Abgeordneten oder in die Fraktionen hineinsuchen.
Ja, vielleicht kann ich da mal anknüpfen. Also natürlich gibt es Hate Speech, gibt es böse Mails. Aber ich würde mal sagen, das ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht ist das aushaltbar. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir tagtäglich überflutet. Es gibt immer wieder so einzelne Anlässe, natürlich. Also die Impfpflicht war so ein Moment, wo viele Leute unheimlich empört waren, wo so Massenmails gekommen sind und so weiter. Aber ich meine, in einem bestimmten Maße muss man das auch irgendwie aushalten können. Was mir im Moment so ein bisschen Sorge macht oder worüber ich nachdenke, ist, dass die Zahl der Petitionen im letzten Jahr signifikant gefallen sind, zurückgegangen sind und dass auch die Zahl der Mitzeichnungen sich ja faktisch halbiert hat. So. Und das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Das ist ja erstmal eine Beobachtung, aber trotzdem müssen wir beginnen, das zu analysieren oder zumindest erstmal zu interpretieren. So, also nach einer Zeit, aus der wir kamen, mit hoher Empörung einerseits, aber auch dem Willen, wenn man nämlich die Petition mit hoher Mitzeichnung anguckt, also was ist in die öffentliche Beratung gegangen, dann waren das nicht die sozusagen extremistischen Beiträge oder so, sondern es sind sehr lebensweltliche Themen. Die, also ich hatte es am Anfang, glaube ich, gesagt, die Versorgung mit, also Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Hausärzte, Versorgung, Apotheken waren total stark, die Frage der Ausbildung von Psychotherapeutinnen und so weiter. Und das sind ja alles Themen, die eine absolute Berechtigung haben, wo sich wahnsinnig viele Leute an uns gewendet haben. Und daher kamen die hohen Zahlen der Mitzeichnungen. So. Und das hat sich jetzt halbiert. Und das kann ja verschiedene Ursachen haben. Man könnte sagen, das hat sich alles gelöst, die Probleme haben sich gelöst, das ist nicht mein Gefühl. Eine andere Erklärung könnte sein, dass die Bürger immer weniger Hoffnung haben, dass die Politik zu Lösungen kommt. Und das wäre sozusagen eine ganz schwierige Beobachtung. Damit, glaube ich, müssen wir uns beschäftigen. Und das betrifft ja dann nicht nur den Petitionsausschuss, der das sieht als Seismograf, sagen wir immer, und das stimmt. Also man kann gesellschaftliche Stimmungen ablesen, aber das müsste dann die gesamte Politik, das gesamte Parlament aufgreifen und nach Lösungen suchen. Und ein Ansatz, ich will das nochmal sagen, der für mich total wichtig ist, ist die Frage, wie können wir es hinbekommen, dass Bürgerinnen und Bürger sich wirksam fühlen können, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich wirklich an Politik beteiligen können, dass sie Hinweise geben können, die auch gehört werden, dass sie Problemanzeigen machen können, die zu irgendeiner Resonanz führen. So, und da ist der Petitionsausschuss, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument. Das darf man nicht unterschätzen, im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir heute wichtiger sind als vor 15 Jahren, ja.
Vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, Petitionsausschuss und seine Mitglieder nutzen wirklich auch viele Formate, um diese Möglichkeit der Beteiligung bekannter zu machen. Ich denke zum Beispiel an den Tag der Ein- und Ausblicke im Bundestag, wo wir letztes Jahr einen ganz, ganz tollen, auch interaktiv gestalteten Auftritt des Petitionsausschusses hatten. Ich denke daran, dass die Abgeordneten auf Messen, an denen sich der Deutsche Bundestag beteiligt, gehen und dort eben für Bürgersprechstunden, BürgerInnen-Sprechstunden zur Verfügung stehen. Ich denke daran, dass wir eben uns bemühen, dass Sie sich darum bemühen, diesen Jahresbericht zum Beispiel mit der Bundespressekonferenz, und das ist ganz toll, weil die meisten Jahresberichte dürfen nicht in der Bundespressekonferenz vorgestellt werden, dass Sie eben dorthin gehen und damit eben auch nochmal diese Möglichkeit bekannter machen können, sich direkt an das Parlament zu wenden. Es ist ja eine der wenigen Möglichkeiten direkt demokratischer Beteiligung auf Bundesebene. Wir haben ansonsten noch die Bürger Innenräte. Man kann natürlich versuchen, durch das Sammeln ansonsten von Unterschriften einiges in die Politik hineinzutragen. Aber hier haben wir eine niedrigschwellige, direktdemokratische Möglichkeit, sich an die gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter zu wenden und sicher zu sein, sie greifen dieses Anliegen auf. Und das müsste vielleicht noch etwas bekannter werden. Und ja, hier müsste man vielleicht auch noch mal ansetzen, indem man schaut, wie kann denn das Verfahren als solches auch noch bürgerfreundlicher, transparenter, moderner gestaltet werden, damit die Hemmschwelle einfach auch ganz niedrig ist. Und dazu hat sich wiederum auch der Ausschussdienst, so nennen wir uns ja in dieser Unterabteilung Petitionen und Eingaben, einiges an Gedanken gemacht. Das betrifft zum einen eben die Digitalisierungsseite. Da ist im Moment gerade ein neues System in der Entwicklung. Und das betrifft aber auch unsere eigenen Strukturen, unsere eigene Arbeitsweise, wo wir begonnen hatten, auch mit externer Unterstützung, uns wirklich jeden einzelnen Arbeitsschritt anzuschauen, sowohl rein intern als auch in der Kooperation mit den Abgeordneten und den Ministerien, um hier einfach auch nochmal zu Effizienzsteigerungen, zur Beschleunigung zu kommen. Und ich glaube, ein Punkt, der der Politik auch ganz wichtig ist, die Beschlüsse, die dann letztendlich ergehen, so zu gestalten, gerade in der Begründung, dass die Bürgerinnen und Bürger sie auch verstehen können. Also verständliche Sprache, damit nicht der Eindruck eines Bürokratiemonsters und einer sozusagen abgehobenen Bescheidung entsteht, sondern die Bürgerinnen und Bürger wirklich sehen, hier versetzt man sich in uns hinein und geht auf uns und unser Anliegen so ein, dass wir auch nachvollziehen können, was da passiert ist.
Das sind alles, finde ich, wahnsinnig wichtige Punkte, über die wir ganz lange auch diskutiert haben und wo wir jetzt so erahnen können, dass es da echt zu Fortschritten kommen wird, dass da ganz viel Potenzial liegt. Und dahinter liegen ja auch so nochmal ganz grundsätzliche Fragen, nämlich zum Beispiel, wer reicht denn? Wer sind denn eigentlich unsere Petenten? Und da spreche ich ausdrücklich in der männlichen Form, weil es sind häufig Männer älteren Alters, häufig gut qualifiziert und gebildet. Also da ist so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir niedrigschwelligen Zugang hin? Also wie erreichen wir Leute, die vielleicht in prekären Verhältnissen leben? Wir sehen, dass Frauen, haben wir gestern noch drüber geredet, weniger Petitionen einreichen, dafür aber sehr viel erfolgreicher sind. Also wenn wir uns anschauen, wer schafft den Weg in die öffentlichen Beratungen, wo kommt es zu Gesetzesabschlüssen am Ende des Tages, Mutterschutz hatten wir angesprochen, Hilfsmittel sind alles Petitionen, wesentlich von Frauen vorangetrieben. Also auch das sollte man sich noch mal ganz genau anschauen. Ich nehme mal wahr, also wir machen ja als Abgeordnete alle viele Veranstaltungen in unseren Wahlkreisen. Und wenn ich dann von der Arbeit im Petitionsausschuss erzähle, dann kriege ich eine unheimlich positive Resonanz. Und es ist oft so, dass Leute dann auch auf die Idee kommen und sagen, ey, mich wurmt jetzt schon was seit langer Zeit, jetzt setze ich auch mal eine Petition auf. Jetzt sozusagen nutze ich auch mal dieses Instrument. Es ist auch die Frage, in der Schule findet das Thema Petitionswesen, ja, ist ein Grundgesetzartikel, Artikel 17, findet aber nicht statt, wird nicht in der Breite darüber berichtet. Ich finde auch, dass es mehr mediale Aufmerksamkeit geben könnte. Oftmals werden Gesetze abgestimmt am Ende des Tages und es wird dann gar nicht mehr gesagt, ach, die Grundlage war eigentlich eine Petition. Der Veteranentag zum Beispiel ist auch auf der Grundlage einer Petition geschaffen worden. Die Anerkennung des Völkermords an den Jesidinnen ist auf der Grundlage. Die ganze Frage Aufarbeitung des Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche ist begründet auf einer Petition. Und ich könnte jetzt ewig so weiterreden. Ja, also da sehen Sie, wie wichtig dieses Instrument ist. Und insgesamt, also ich will noch mal sagen, in der Lage, in der wir sind, müssen wir, brauchen wir mehr Bürgerinnenbeteiligung, als wir das heute haben. Und deswegen macht mich das wirklich auch, oder es irritiert mich, dass die Bürgerräte eher abgewickelt werden in diesen Tagen, als im Gegenteil darüber nachzudenken, wie kann man denn die Instrumente auch miteinander verschränken? Also wie könnte man die Petitionen mit den Bürgerräten in Verbindung setzen? In Brandenburg wird das gerade probiert. Das ist eine sehr interessante Entwicklung und ich finde, der Bund sollte sich da wirklich ein Beispiel dran nehmen, zu überlegen, wie können wir unsere Instrumente schärfen und stärken, anstatt zu sagen, wir machen das Gegenteil. Das ist traurig. Das ist genau die falsche Antwort, ne?
Sie haben jetzt eben nämlich schon viele Punkte beantwortet, die ich im Anschluss noch nachgefragt hätte, nämlich nach künftigen Entwicklungen und nach Entwicklungsbedarfen. Ich würde vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal die Frage stellen, ob Sie eine Lieblingspetition haben. Nicht in dem Sinne von eine besonders amüsante Petition, ich denke, davon gibt es sicherlich auch einige, aber eher in dem Sinne eine Petition, die Ihnen, Sie sind ja jetzt beide schon, machen die Arbeit im Petitionsausschuss schon länger, Sie haben ja sicherlich beide Petitionen, die Sie länger bewegt haben, oder vielleicht können Sie die noch mit uns teilen.
Also mir hat besonders gut gefallen, eine Petition von jungen Leuten eingereicht, in der es ging um die Stärkung, die Beibehaltung der entsprechenden Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst und auch zu freiwilligen Programmen in den Ländern. Das war wirklich super toll zu sehen, wie sehr diese jungen Leute, die ja schon in entsprechenden Programmen waren, sich da engagiert haben, um diese Möglichkeit auch künftigen Generationen, kann ich sagen, zu eröffnen und in einer beeindruckenden öffentlichen Sitzung, auch super gut besucht von jungen Menschen, ist auch auf viel öffentliche Resonanz gestoßen, eben nochmal über das eigentliche Petitionsanliegen, nämlich einer besseren oder abgesicherten Finanzierung hinaus, uns allen verdeutlicht haben, welch enorm wichtigen Beitrag die Freiwilligendienste sowohl für die Gesellschaft erbringen, aber auch für sie selbst, für die Entwicklung junger Menschen, die eben in einem solchen Jahr der Gesellschaft etwas geben können, dadurch aber auch ganz, ganz viel für ihre persönliche Entwicklung zurückbekommen und davon in einem hohen Maße profitieren. Das fand ich sehr beeindruckend.
Und es ist ja so ein bisschen, wenn ich darauf in einem Satz eingehen darf, anachronistisch, dass die Jugendlichen selber hingehen müssen, um zu sagen, finanziert uns das doch bitte, während wir jetzt über so ein Pflichtjahr diskutieren. Das wollte ich nur einmal in einem Satz gesagt haben. Eine Petition, die mir besonders wichtig war, die habe ich vorhin schon genannt, das ist die Versorgung mit Hilfsmitteln. Das war für mich ein großartiger Moment, dass wir es zum Abschluss gebracht haben, aber eine Petition, die gar nicht die Öffentlichkeit erreicht hat, da ging es um einen Dolmetscher, einen afghanischen Dolmetscher, der 8 Jahre lang für die Bundeswehr gearbeitet hat und sein Leben eingesetzt hat, also nachweislich auch an verschiedenen Stellen deutschen Soldaten das Leben gerettet hat, der eine Aufnahmezusage bekommen hat nach § 22 Aufenthaltsgesetz, der durch, ich kann das jetzt nicht ausführen, aber dem sozusagen diese Zusage wieder entsagt worden ist, der sich in Lebensgefahr befunden hat mit seiner Frau und 4 Kindern in Afghanistan. Wir haben sozusagen uns rauf und runter bemüht. Also der Petitionsausschuss hat ja so Untersuchungsausschuss ähnliche Möglichkeiten und so weiter. Wir haben Runden über Runden. Ich habe in der Geheimschutzstelle gesessen, ich weiß nicht in wie vielen Stunden und so weiter. Und am Ende konnte dieser Mann mit seiner Familie nach Deutschland kommen. Und die Petition ist eingereicht worden von 2 Soldaten, deutschen Soldaten, die ihn begleitet haben in der Zeit und für die das echt eine Frage der Ehre war, ob man ihn da zurücklässt oder ob er kommen kann. Und ich glaube, auch für die war das total wichtig, dass es gelungen ist, über eine Petition.
Vielen, vielen Dank, dass Sie diese schönen Petitionen noch zum Schluss mit uns geteilt haben. Vielleicht nimmt der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin daraus vielleicht eine Inspiration mit, vielleicht sich mit Problemen, die ihn oder sie im Alltag ärgern, nerven, sich auch an den Petitionsausschuss zu wenden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr angenehme und schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, Frau Rüffer, und vielen, vielen Dank, Frau Penzig vom Winter. Das war die neueste Folge unseres Zwischenruf-Podcasts. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine möglichst positive Bewertung bei der Podcast-App eurer Wahl da. Und wenn ihr uns sonstiges Feedback geben wollt oder mit uns in Kontakt kommen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an zwischenruf@ipal.de. Ihr erreicht uns außerdem noch über Blue Sky unter ipal zusammengeschrieben .bsky.social. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.